Hungry Man. Hungry Man. Hungry Man. Hungry Man. Hungry Man. Hungry Man. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute geht's für uns nach Kalifornien, genauer gesagt in Silicon Valley. Der Ort, der für viele etliche Ideen die Geburtsstätte ist, polarisiert genauso krass wie die vielen namhaften Gründerinnen und Gründer vor Ort. Meine heutige Gesprächspartnerin Aya Jaff war als aufstrebendes Nachwuchstalent dort und hat die Draper University besucht. In Deutschland haben etliche Medien über sie berichtet, während sie in Kalifornien nicht nur Männer wie Elon Musk getroffen hat, sondern auch einem Huhn den Kopf abhacken musste. What? Ja, genau, richtig gehört. Anfangs hat Aya Jaff das Mindset in Silicon Valley gefeiert. Heute warnt sie davor. Sie hat jüngst ein Buch geschrieben, Broligarchie, die Machtspiele der Tech-Elite und wie sie Fortschritt verhindern. Und sie nimmt uns in diesem Buch und in dem folgenden Talk mit hinter die Kulissen der Gründerszene in Silicon Valley. Heute ist Aya Jaff davon überzeugt, dass Gründertum in erster Linie Verantwortung bedeutet, und zwar auf gesellschaftlicher Ebene. Wie nice, dass der heutige Partner der Folge das genauso sieht und Gleichgesinnte zusammenbringt. Die Körperstiftung hat mit dem Körper Startup in Hamburg einen Ort geschaffen, wo ähnlich wie in Silicon Valley kreative Leute unter 30 Jahren mit spannenden Gründungsideen zusammenkommen und voneinander lernen. Der entscheidende Unterschied besteht allerdings darin, dass die Ideen die Welt wirklich besser machen und die breite Masse davon profitieren soll. Und nicht so wie in unserem Talk später in Silicon Valley eben nur eine sehr, sehr kleine Gruppe. Im Körper Startup tummelt sich eine Community aus rund 250 Menschen. Gemeinnützige Vereine und viele junge Social Startups kommen beim gemeinsamen Coworken und in den Workshops zusammen und arbeiten daran, aus ihren guten Ideen zukunftsfähige Unternehmen entstehen zu lassen, die die Gesellschaft besser machen. Und das alles komplett kostenfrei. Und jetzt noch ein Special-Tipp von mir. Am 4. Juni findet der Next Gen Summit for Good statt. Auf dem kostenfreien Summit für junge GründerInnen und Gründungsinteressierte könnt ihr in Workshop-Sessions eine Impact-Messung zu eurer Social-Startup-Idee vornehmen und ganz viel über Finanzierungsmöglichkeiten, Marketing oder auch Führung lernen. Zusätzlich bekommt ihr die Möglichkeit, mit ausgewählten Themen-ExpertInnen wie Rechtsanwältinnen oder Pitch-Trainern im 1:1 in den Austausch zu kommen. Und mein persönliches Highlight, Hüste, am Abend des 4. Juni moderiere ich eine Session zu der Frage, wie Gründerinnen und Gründer sich in so politischen Zeiten verhalten sollten. Habt ihr Bock? Dann findet ihr alle weiteren Informationen zum Social Startup und den Early Bird Access für den Summit und die Abendveranstaltung, in Klammern mit mir, in den Shownotes. Ich freue mich riesig drauf. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Aya Jaff in Silicon Valley. Und jetzt ist sie mir zugeschaltet, die liebe Aya. Hi Aya, schön, dass du hier bist.
Hi, ich freue mich total, hier zu sein.
Ich klinge jetzt vielleicht wie so ein kleiner Creep, aber ich sag's trotzdem. Bevor du dieses Buch veröffentlicht hast, habe ich dich tatsächlich schon eine ganze Weile online verfolgt, in Anführungszeichen. Das heißt, ich habe deinen Werdegang so ein bisschen beobachtet und deswegen würde ich total gerne erstmal über deinen persönlichen Werdegang sprechen, um dann eben diese Reise in Silicon Valley mit dir zu machen und diese Broligarchie, über die du ja geschrieben hast, einmal auseinanderzunehmen. Was war die 18-jährige Aya für eine junge Frau und warum war sie so fasziniert vom Silicon Valley?
Da triffst du natürlich direkt ins Schwarze, weil es in meinem Buch auch genau darum geht, das ist quasi so der Anfangszeitpunkt, wo ich beschreibe, wie habe ich denn diese ganzen Menschen im Silicon Valley kennengelernt und die ganze Mentalität und die 18-jährige Aya war unglaublich interessiert, motiviert zu verstehen, wie man eigentlich viel Geld machen kann. Also es war nicht unbedingt so, dass ich jetzt irgendwie, dass dieser persönliche Reichtum wirklich im Vordergrund stand, sondern ich wollte verstehen so, wow, dieses ganze Getriebe, das ganze System dahinter, die Investoren, diese ganzen Magazine, die ich ja auch dazu schon gelesen hatte, Forbes, Fortune, die alle profiliert wurden, die Chefs von den großen Tech-Konzernen, wie ticken die eigentlich und wie managen sie große, sehr, sehr große Geldmengen. Und weil ich auch zu dem Zeitpunkt Informatik studiert hatte, hat es mich dann natürlich zum Nabel der ganzen Tech-Welt geführt und dann dementsprechend auch in Silicon Valley mit 18, genau.
Aus was für einem Elternhaus kommst du? Weil ich, also wenn ich jetzt so zurückblicke, mit 18 hatte ich überhaupt nichts mit Silicon Valley oder auch Tech tatsächlich am Hut. Das ist natürlich auch so die Frage, was interessiert einen, auch als 18-Jährige? Ich weiß auch, dass das mittlerweile ein bisschen anders ist. Wenn ich auf Schulveranstaltungen bin, dann sind da tatsächlich auch ein paar Mädels, coolerweise, die total im Thema drin sind und total Bock auf Tech haben, die sich auch selber das Programmieren beibringen. Also wir sind ja mittlerweile irgendwie in einem anderen Zeitalter angekommen. Aber als du 18 warst, war das noch anders, würde ich behaupten, oder? Gab es da jemanden in deiner Familie, der dich da rangeführt hat?
Ich habe mir vieles tatsächlich anlesen müssen, also was jetzt wirklich Tech-Spezifisches auf mich zukam, da gab es leider niemanden in meiner Familie, der da irgendwie den Weg vorbereitet hätte, aber das war insofern nicht schlimm, weil ich eine ältere Schwester hatte, die 6 Jahre älter war und die war total der krasse Bücherwurm und hatte große Träume, irgendwie Journalistin auch zu werden. Also ist sie auch in Berlin jetzt. Aber sie hat mich da nochmal so ganz viel auch an verschiedene Medien rangeführt und mir so ein bisschen auch die Welt erklärt, als ich so 15, 16 war und so ganz viele Fragen hatte zu Wirtschaft, zu Politik. Und das hat schon sehr viel geholfen, mit ihr jeden Tag einfach zu konversieren und über diese Themen zu sprechen. Und irgendwann habe ich dann ja für mich das Thema Tech einfach als super interessant so identifiziert, weil ich gesehen habe, hey, mit den zwei Themen auch so in petto, also Tech und Finanzen, was ich dann ja auch quasi miteinander verschmolzen habe in meinen Projekten, damit dürfte ich gut fahren, wenn ich wirklich an das Machtzentrum irgendwie gelangen möchte, um zu verstehen wirklich, um diesen Menschen einfach auch näher zu sein, die dort agieren. Und also ich sage das jetzt so ein bisschen reflektierter, aber damals waren das einfach für mich die Rockstars. Also ich habe da Poster von diesen Menschen gehabt. Ich war total vernarrt in deren Biografien. Ich habe versucht, denen nachzueifern und habe dieselben Elite-Universitäten quasi besuchen wollen und habe mich angestrengt, dass ich da irgendwie reinkomme. Also das ist so eine ganz wilde Mischung, wie da die Kultur auch bei mir mit reingespielt hat natürlich. Das war... Da waren auch Jahre zuvor irgendwie Wolf of Wall Street kam da raus. Ich weiß, wie wir irgendwie als junge Menschen da auch einfach drauf geblickt haben. Und dann gab es so zwei Gruppen. Entweder du hast es so total gehypt, den Film, und wolltest so sein wie Jordan Belfort, oder du bist das komplette Gegenteil gewesen und meintest, mein Gott, was für ein unmoralisches Stück Schwein sich da jetzt irgendwie davor prescht und Geld macht und Menschen übers Ohr haut. Also ich glaube, das war ganz witzig, da auf einmal zwischen den Stühlen zu stehen und sich dann auch tatsächlich dafür zu entscheiden, nee, komm, ich werde da jetzt aktiv und ich werde da jetzt auch in der Startup-Welt mal mitmischen.
Und mittlerweile hat sich das Bild, was du von Silicon Valley hast, ja ein bisschen korrigiert. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber ich als Außenstehende fand das damals tatsächlich total spannend, auf was für ein Podest du auch gestellt wurdest. Also in Deutschland. Du wurdest ja so ein bisschen, also dann ab einem gewissen Punkt auch selber gehypt und wurdest du als das Nachwuchsgenie, das Superbrain aus Deutschland, das jetzt für uns in Silicon Valley geht, quasi dargestellt. Und ich habe das Gefühl, das prägt deine Identität noch bis heute, beziehungsweise ist vielleicht dein Buch auch ein Versuch, sich von diesem Bild, was andere über dich geschrieben haben, zu lösen, oder?
Es ist auf jeden Fall ein Stück weit so gewesen, dass die Medien natürlich sehr viel über mich, mein Schaffen, die Unternehmen, die ich dann auch hatte, zu berichten. Also es war anders. Es wurde jetzt, Ein Beispiel. Ich habe ja sehr viel programmiert damals, als ich auch ja jünger war. Ich war ja jahrelang CTO eines Börsenplanspiels und habe da das Tech-Team geleitet. Und ganz oft hieß es dann zum Beispiel in den Kommentaren, dass man was hat die denn eigentlich gemacht? Mir wurde das dann so ganz oft abgesprochen. Was ist denn das überhaupt? Ich finde da nichts über sie. Und ich denke mir dann so jedes Mal, wenn dann so Männer irgendwie dargestellt wurden, dass sie ein Produkt als Technical Co-Founder irgendwie aufgebaut haben, habe ich dann in die Kommentare geblickt und da standen solche Fragen halt einfach nicht. Also ich habe mich dann immer so gefragt, okay, da werde ich jetzt als Programmiererin quasi auf ein Podest gestellt, wenn man so möchte. Ich werde so als nicht nur die bekannteste Programmiererin, sondern auch teilweise dann irgendwie so adjacent, sage ich jetzt mal, dann mit beste oder brillierendste oder was auch immer, coolste Programmiererin teilweise hieß es dann dargestellt. Das mochte ich nicht, das habe ich dann immer, wenn ich konnte, verbessert. Aber es gab schon auch diese sexistische Seite einfach an dieser ganzen Medienberichterstattung, die mich genervt hat, von, dass ich dann Mrs. Code genannt wurde. Irgendwie so, da habe ich mich gefragt, wer ist denn Mr. Code? Es gab keinen Mr. Code, weil man das mit Männern nicht macht. Oder es gab ganz viele, ja, wirklich einfach so Hate-Kommentare, die dann geschrieben wurden, wo mir dann irgendwie gesagt wurde, ja, ich arbeite mit einem Website-Baukasten und ich denke mir so, was ist daran so schlimm? So, es gibt so viele Menschen, die mit einem Website-Baukasten arbeiten. Genau, und irgendwann habe ich mich dann davon auch trennen wollen. Also, was heißt irgendwann? Ich habe da eigentlich jedes Mal die Journalisten ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass sie mich bitte nicht in diesem Licht darstellen sollen. Aber also das kann man bekanntlich sehr wenig auch beeinflussen. Vor allem die Überschriften werden einem eben nicht mitgeteilt, wenn man Interviews gibt. Und so, ja, so kam man dann über so Überschriften raus wie, keine Ahnung, Mrs. Code liebt Shopping und Netflix. Und ich denke so, okay, also ja, da wurden normale Hobbys irgendwie hergenommen und ich hatte überhaupt keinen Einfluss darauf, wie ich da jetzt dargestellt werde. Und das war mir wichtig, dass ich im Buch quasi darüber spreche, dass das Silicon Valley an sich ja schon auch auf einen Podest gestellt wurde und jeder, der es dorthin geschafft hat, egal wie, da halt eben ganz nah an diesem Machtzentrum war und dementsprechend wahrscheinlich auch mächtiger, jemand, der viel verändern kann. Und das hat sich dann halt auch auf meine Personalie quasi ausgewirkt. Genau. Wie hast du das wahrgenommen? Wie kam das so, auch jetzt mit dem Buch, das jetzt neu rauskam, wie war das für dich, das so zu sehen?
Ja, also ich fand es total schön zu sehen, wie du als junge Frau die Hoheit über dich selber zurückerlangt hast. Mhm. Weil ich glaube, oder das hatte ich ja auch zwischendurch mal, dass ich so als die Stimme der Generation Z zum Beispiel betitelt wurde. Und das ist Bullshit, weil niemand kann die Stimme einer ganzen Generation sein. Und wird mir das zum Teil vorgeworfen, dass ich es mir nehmen würde oder dass ich ja einen totalen Größenwahn hätte, von mir so zu reden, als sei ich die Stimme der jungen Generation. Dabei habe ich das nie behauptet. So, das sind dann manchmal so Narrative, die durch die Medien ins Rollen geraten. Und wie du sagst, da hat man dann selber irgendwie wenig Einfluss drauf. Und umso schöner ist es dann aber, oder war es für mich, zu sehen, wie du dich davon befreit hast, weil ich glaube, es ist gar nicht leicht, in den 20ern mit solchen Zuschreibungen konfrontiert zu werden, wenn man ja eigentlich in einer Phase des Lebens ist, wo man sich selber erstmal finden muss und auch wissen oder herausfinden muss, wofür will ich eigentlich stehen. Und ich würde jetzt gerne mit dir ein bisschen tiefer eintauchen, wie dir das dann letztendlich gelungen ist, beziehungsweise deine Biografie und deine Reise ins Silicon Valley ein bisschen weiter auseinandernehmen. Denn du warst im Silicon Valley, du warst dort auf der Draper University. Was ist das für eine Universität und wer hat sie ins Leben gerufen? Laut der Website werden da die Superhelden und Supervisionäre von morgen ausgebildet. Hä?
Oh Gott, willst du die lange Antwort oder die kurze? Weil wir haben Zeit. Also, Ich war ja mit 18 schon so weit, dass ich mich überall natürlich beworben hatte auf diese ganzen Tech-Stipendien. Wie gesagt, ich war interessiert, motiviert. Und dann habe ich die Werbung gesehen, irgendwie auf Facebook, für diese Draper University. Und es waren so Superhelden, die dann irgendwie gesagt haben, ja, möchtest du ein Unternehmen gründen? Möchtest du $10,000 bekommen und bei einem Tech-Milliardär quasi lernen, wie man groß wird?
Hört sich eigentlich auch erstmal an wie ein Scam.
Komplett. Aber weil ich pro Tag wirklich fast so 2-3 Bewerbungen irgendwie an diese Stipendien und so weiter geschrieben hatte, dachte ich mir, ach komm, was ist denn schon eine weitere Bewerbung? Hab das dann quasi abgeschickt und hab das super kreativ auch gemacht mit einem Rap, warum die mich nehmen sollten irgendwie. Und direkt so 3-4 Tage später, glaube ich, habe ich einen Anruf bekommen, beziehungsweise auch eine E-Mail in meinem Postfach, dass ich halt eben genommen wurde. Und ich war total perplex, weil ich wirklich dachte, das ist ein Scam. So, das kann ja jetzt nicht sein. Also nach 3 Tagen einfach ein Go zu bekommen für $10,000 und dann auch noch irgendwie in Silicon Valley zu reisen, krass. Und dann habe ich sie am Telefon einfach gefragt, so, ja, warum denn? Warum gerade mich? Wie kommt es denn? Wie kam die Entscheidung überhaupt so schnell? Und dann hieß es, ja, du bist die Einzige, die sich beworben hat. Und das war dann für mich so der Moment, puh, okay.
Alle anderen dachten nämlich, es sei ein Scam.
Ich denke nämlich auch, es ist weniger mein Genie, das jetzt irgendwie daran beteiligt war oder die Qualität meiner Bewerbung, sondern tatsächlich, dass ich einer von wenigen Frauen wahrscheinlich auch war. Also es war für Frauen ausgeschrieben, die sich dann wirklich ich sage das mal, zugetraut hat, dass das vielleicht ein echtes Angebot sein könnte. Und genau, long story short, ich bin da auf jeden Fall dann hingereist, habe ein Urlaubssemester genommen an der Uni für mein Informatikstudium und bin da angekommen. Ich muss auch sagen, also ich war sehr naiv, sehr, sehr, sehr naiv bin ich da hingereist und habe dann so gemerkt, Moment, das schaut ja gar nicht aus wie die Universität hier in Deutschland so ausschauen. Die haben so offizielle Gebäude und alles und diese Uni hat irgendwie so Schiebetüren und da sind so Superhelden drauf und große LED-Screens und der Gründer Tim Draper selbst, ein Milliardär, der hat sich da selber als Karikatur quasi hingestellt und ganz groß irgendwie auch dargestellt als Superheld. Und das war so befremdlich für mich, dass ich dann erst wirklich gecheckt habe, Moment, diese Uni ist gar nicht akkreditiert. Die nennen sich quasi einfach nur Uni. Und da gehst du hin, hast halt so dein 3-Monats-Programm von diesem Tech-Milliardär und du lernst quasi querbeet alle seine Investorenfreunde und seine Unternehmerfreunde, in die er investiert hat, kennen. Und die Hoffnung ist, dass du einer der Nächsten bist, in die er investieren kann. Und ja, die ganzen 3 Monate war ich quasi damit beschäftigt, die Gunst des Investors quasi zu gewinnen. Und da sind verschiedene Übungen bei mir, glaube ich, hängen geblieben, die ich dann auch im Buch ja auch beschreibe, die mich ja dann auch geprägt haben.
Ja, wir kommen gleich mal zu den Übungen, die ja teilweise ein bisschen weird waren. Aber vielleicht nochmal zu Tim Draper. Wer ist der? Woher hat er sein Geld? Wie tickt so ein Mann, der sich selber als Superheld darstellt?
Also ich habe das ja damals gar nicht so gecheckt, was der Unterschied zwischen einem Millionär und einem Milliardär ist. Also ich habe dann aber irgendwann verstanden, dieser Mann, der das Ganze leitet, der ist extrem, extrem reich. Und so wie er das in eigenen Worten beschrieben hat, da waren die Investitionen vor allem in die Unternehmen von Elon Musk ein sehr, sehr großer Erfolgsfaktor. Das heißt, er war einer der allerersten Menschen, die wirklich in Tesla beispielsweise investiert hat. Auch wenn man in dieses Gebäude reinläuft, sind mehrere Tesla aufgelistet und er erzählt ganz viel von, wie er mit Elon dann arbeitet und dass man seine Firma durchtouren kann und so weiter und so fort. Und
hast du ihn damals auch kennengelernt?
Elon haben wir bei einer kleinen Tour quasi gesehen. Ich habe jetzt nicht so viel mit ihm gesprochen, aber es war halt eher so, wir sind als kleine Gruppe dorthin. Er hat ein bisschen was erzählt, war kurz dabei und dann, genau. Und das war das Highlight auch für, glaube ich, ganz, ganz viele Teilnehmer dort, dass wir überhaupt diese Möglichkeit hatten, ihn irgendwie zu treffen. Und das waren so quasi diese Größen der Bay Area, die ihn auch alle kannten. Er war quasi der Familienunternehmer fast schon, weil sein Vater und sein Urgroßvater und Großvater, das waren alles Investoren quasi in große Unternehmen. Und er hat dann quasi erzählt, wie auch sein Sohn jetzt in Krypto quasi Investitionen beginnt. Und also sein Sohn ist ganz, ganz groß bei Krypto irgendwie mit dabei. Und genau, beide haben jetzt ihren Reichtum nochmal vervielfacht, glaube ich, durch diese Krypto-Investments in Coinbase und wie die alle heißen. Und da ist auf jeden Fall viel, viel gut gegangen. Deswegen haben sich viele Menschen dann auch auf seine Meinung quasi verlassen, wenn er sagt, das ist der neueste Trend. So muss ein Unternehmen ausschauen, so muss ein Gründer sein oder eine Gründerin. Und da hat dann das ganze Spiel, sag ich mal, schon begonnen. Sobald er gesagt hat, beispielsweise, ich investiere nur in Gründer, die, wenn ich sie frage, warum sie das denn tun, ihr Unternehmen oder warum sie diese Idee beschäftigt, dass man in jeder Zelle des Körpers des Gründers irgendwie merken muss, der brennt dafür, der macht das nicht fürs Geld, sondern der brennt für die Idee, der löst ein eigenes Problem. Und da habe ich schon so gemerkt, das kommt eigentlich gar nicht zusammen, weil uns wird hier beigebracht, dass wir Marktlücken finden sollen. So ganz Profit, mit so einer Profitbrille auf die ganzen Branche schauen. Aber dann wird im nächsten Moment total krass hochgelobt, dass wir eine Idee finden, irgendwie, an der uns besonders was am Herzen liegt, was wir lösen wollen würden. Aber dann waren halt so crazy Ideen wie, ich weiß nicht, Tinder für Katzen oder ich weiß nicht, komische Spaßprojekte dabei, die halt einfach wirklich herzlich wenig einfach mit irgendwas zu tun haben, die Seele wirklich irgendwie füttert, sondern da haben sich die Menschen dann hingestellt und haben diesen perfekten Charakter dann wirklich für ihn fast schon gespielt. Die wollten dann halt einfach das perfekte eben, das Spiegelbild sein des perfekten Gründers, der Gründerin.
Ja, also ich verstehe, dass du sagst, dass es erstmal ein Kontrast ist, auf der einen Seite eine Marktlücke zu finden, wo man möglichst viel Geld rauspumpen kann und gleichzeitig soll es aber auch etwas sein, wo man viel Leidenschaft für hat. Das sind ja im Zweifel erstmal zwei verschiedene Dinge. Kommen wir mal zu den Ritualen, die es da an dieser Draper University, die ja keine richtige Universität war, wie du ja gerade schon gesagt hast. Welche Rituale gab es da? Ich habe gelesen, dass du unter anderem einen Huhn die Kehle durchschneiden musstest. Warum? Welchen Sinn hatte das und was hat das mit Unternehmertum zu tun?
Das habe ich mich auch gefragt. Also es gab sehr viele Rituale. Vielleicht fangen wir kurz damit an, dass ich dir so ein kleines Gefühl gebe dafür, wie es wirklich vor Ort war. Nämlich direkt am allerersten Tag wurde mir ein Ausweis in die Hand gedrückt mit einem Schwur. Also da war ein Bild von mir, mein Name und dann hinten ein Schwur, den ich bis morgen quasi auswendig lernen hätte müssen. Und ich habe die Karte gerade hier vor mir und die ersten Sätze des Schwurs sind schon so: I will promote freedom at all costs. I will do everything in my power to drive, build and pursue progress and change. Und da sind noch weitere Sätze quasi drauf, die man hätte immer zu jeder Tages- und Nachtzeit hätte auswendig lernen müssen, auswendig lernen, auftragen können, die mir nicht erklärt wurden. Das heißt, sowas wie, da steht freedom at all costs. Was bedeutet eigentlich Freiheit? Also dieses Wort Freiheit wurde erstmal als etwas Selbstverständliches dargestellt, dass wir alle dasselbe unter Freiheit verstehen. Oder pursue progress and change. Was ist denn Progress? Mit welcher Brille schauen wir auf Fortschritt? Das waren so die ersten kleinen Fragen, die natürlich auch für mich aufkamen, die ich aber erstmal so akzeptiert hatte, weil ich als Europäerin dachte, ach ja, was soll denn schon anders, alles andere irgendwie unter Freiheit verstanden werden, als, ich weiß nicht, dass jeder in Freiheit leben kann und damit verstehe ich, dass jeder ein schwingliches Leben hat, nicht unter irgendwelchen Zwängen leidet, nicht sein Geld akribisch am Ende des Monats zählen muss. Dazu gehört bezahlbares Wohnen, bezahlbare Lebensmittel. Das war für mich Freiheit. Und irgendwann so nach ein paar Wochen habe ich dann gecheckt, ach so, okay, hier findet eine Verschiebung dieser Bedeutung quasi statt. Also da hieß es dann, Also da kam dann Tim Draper regelmäßig rein, jeden Tag, nachdem 2, 3 Gründer irgendwie ein paar Stunden lang über ihr Unternehmen erzählt hatten, und hat dann über seine neuesten Ideen berichtet. Und dann er war wirklich Teil, wirklich ein sehr, sehr fester Teil des ganzen Curriculums. Wir haben dann auch mit ihm gearbeitet und mit ihm wirklich durchgesprochen, was für ihn wichtig ist, welche Kennzahlen für ihn wichtig sind, wie er Unternehmen bewertet und so weiter und so fort. Und ein Tag, das werde ich nicht vergessen, da kam er mit einer Krawatte irgendwie auch rein, wo Kalifornien in ganz verschiedene Bundesstaaten irgendwie aufgeteilt wird. Und dann habe ich verstanden, was er mit Freiheit meint. Er hat nämlich aktiv Lobby betrieben dafür, dass wirklich Kalifornien in verschiedene Bundesstaaten eingeteilt wird und Silicon Valley dann für sich alleine steht, mit der Idee, dass Silicon Valley frei ist von demokratischer Kontrolle, weil er dann natürlich machen kann, was er will mit diesen Unternehmen, weil dann Medizinunternehmen und Health-Unternehmen endlich die Experimente machen können, die sie machen wollen, um die Menschheit voranzubringen, weil die Regularien im Weg stehen im Moment, weil so viele Dinge im Weg stehen, die einfach Innovation hemmen. Und mit Innovation meinte er natürlich dann in diesem Kontext hemmen, dass er Geld machen kann, dass er in diese Unternehmen investieren kann und dass sie endlich mal groß werden und große Dinge herausfinden können quasi für ihn. Und da hat es mir dann schon gedämmert, so okay, wir sind auf der Spielwiese dieses Menschen. Wir leben in seiner Welt. Das ist nicht unbedingt etwas, was er jetzt als etwas Großes und Gutes für die ganze Menschheit irgendwie profiliert dargestellt hat, sondern das ist tatsächlich etwas, was er einfach als selbstverständlich sieht, dass er da die Landkarte verändern kann. Und das blieb auf jeden Fall bei mir. Und also die gesamten 3 Monate waren quasi erstens von ihm und seinen Ideen von Erfolg, Progress, Freedom und so weiter quasi durchtrieft. Und ich würde sagen, bis dato war jetzt erstmal noch nichts so krass Auffälliges dabei. Ich würde sagen, was ich in Deutschland beispielsweise in verschiedenen Inkubatoren oder Acceleratoren, wie man sie so nennt, also wirklich so diese Brutstätten für Unternehmertum lernt an Unis und so, es hat sich sehr geglichen. Also wir haben gelernt, wie ein Pitch-Deck aussehen muss, wie man die richtige Idee identifiziert, was ein guter Markt wäre und so weiter und so fort. Aber dann halt wurde wirklich in dieser letzten Woche des ganzen Programms eine sogenannte Survival Week auch dann erläutert, beziehungsweise es wurde geheim gehalten, was wir dann genau dort machen. Es hieß nur, pack deine Sachen, pack deinen Rucksack, ihr geht jetzt auf eine längere Reise und dann werdet ihr aber als echte Unternehmer zurückkommen. Und dann wurden wir mitten in der Nacht um 3 Uhr, glaube ich, oder so geweckt. Wir mussten alle den Oath aufsagen, reihum. Wir waren noch im Pyjama, dann wurden uns Augenbinden aufgestellt und wir wurden in Autos reingepackt, in große SUVs. Ich weiß bis heute nicht, wohin die Reise ging, aber es ging auf ein Anwesen von ihm, zu dem wir aber stundenlang auch erstmal hinlaufen mussten. Links und rechts neben mir waren Leute, die Asthmaanfälle bekommen hatten, Fußschmerzen hatten. Sie wussten nicht, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Wieso muss ich denn jetzt wandern? Und immer wieder waren halt so Mentoren an unserer Seite gestellt, Mentoren, die eigentlich nur ein paar Jahre älter vielleicht als wir alle waren und dieses Programm einfach schon mal durchgemacht hatten, die dann gesagt haben, ja, echte Unternehmer wissen ja nicht, wann die Reise zu Ende ist, wohin die Reise geht, wie lange sie durchhalten müssen. Deswegen stellt das nicht in Frage, sondern motiviert eure Kommilitonen, das durchzuhalten. Und dann waren wir dann irgendwann auch am Pazifischen Ozean, irgendwie um 7 Uhr morgens dann angekommen. Dann sollten wir in diesen Pazifischen Ozean beispielsweise springen, Händchen halten mit diesem Tim Draper und diesen Oath dann wieder aufsagen, der uns dann irgendwie alle einschweißt. Dann ging es weiter, weil ein Unternehmer ja durch Wind, Kälte, Härte quasi auf alles vorbereitet werden muss. Und die nächsten Tage waren dann voller komischer Trainings. Ich habe gelernt, wie man Bogen schießt. Ich habe gelernt, wie man mit Waffen umgeht von irgendwie alten Veteranen, die im Krieg gedient haben. Ich habe tatsächlich auch ein Auto in die Luft gejagt. Also das waren so ganz komische Sachen. Aber was mir wirklich traumatisch im Kopf noch geblieben ist, ist, dass wir in Gruppen aufgeteilt wurden und ich dann für meine Gruppe zuständig war und von mir dann verlangt wurde, dass ich mir ein Huhn raussuche und die Kehle durchschneide, weil ich muss meinem Team ja beweisen, dass ich bereit bin, alles zu opfern und meine Hände auch blutig zu machen im Zweifel. Und wir waren, und keiner von uns war in der Gruppe irgendwie vegan. Und dann hieß es auch so, ja, Mark Zuckerberg hat in dem Moment ja auch irgendwie so einen komischen Trend gemacht oder Trend gestartet im Silicon Valley, wo er gesagt hat, alles, was ich esse, muss ich selbst irgendwie umgebracht haben. Sonst ist es ja unmoralisch, sonst mache ich ja etwas, was nicht konsequent meiner Philosophie entspricht. Und dann hieß es, ja, wenn ihr in die Fußstapfen von diesen großen Denkern gehen wollt, dann müsst ihr auch damit lernen, dass eure Hände auch mal blutig werden, weil ihr ja auch ja, für gewisse Sachen steht. Und das war für mich echt ein Moment, der ist noch im Kopf geblieben, weil ich war dann umgeben von Leuten, die halt eben nicht das Ganze gut fanden. Ich weiß noch, die waren dann total stumm, haben mir zugesehen, wie ich dann unter diesem Druck irgendwie lag. Und manche haben mir dann aber auch zugefeuert und haben gesagt, ja, los, ah, ja, mach das, sonst haben wir die Gunst des Investors nicht mehr und wir können dann nicht mehr darauf hoffen, dass er vielleicht in uns rein investiert. Er hatte das nämlich auch alles sehr streng damit verbunden, wenn wir alle seine Challenges lösen und wenn wir die beste Gruppe sind am Ende, dann würden wir irgendwelche Taler bekommen, die dann auf lebenslang quasi bedeuten, dass wir was gut bei ihm hätten, egal ob das jetzt monetär ist oder nicht. Und allein das hat einen krassen, ja, Druck ausgelöst, weil man dann auch hungrig, erschöpft in diesem Moment war. Und jetzt rückblickend haben das jetzt auch viele, denen ich das erzählt habe, das als so ein bisschen sektenartig beschrieben. Oder auch
eine Sekte.
Ja, oder auch einfach so als, ah, das kennen wir tatsächlich vom Militär, dass die das so machen. Das sind wirklich Taktiken, die sie haben, damit eine Gruppe zusammengeschweißt wird auf Leben und Tod. Dass die wirklich ein gemeinsames Wir entwickeln. Und ja, das hat mich dann jetzt, nachdem das Buch auch rauskam und meine Kritik natürlich auch, die zwar jetzt nicht komplett direkt an Tim Draper selbst gerichtet ist, aber an diese ganze Bubble natürlich, die rund um ihn und durch sein Kapital auch entstanden sind, die mich dann jetzt auch gebissen hat. Also die Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, für die bin ich eine kommunistische linke Spinnerin, die halt eben undankbar ist für alles, was sie da gelernt hat. Und ja, da werde ich da regelmäßig auch einfach, ich will nicht sagen bloßgestellt, ich fühle mich nicht bloßgestellt, aber halt als jemand dargestellt, der halt extreme Ansichten hat, wobei ich mich selber nicht als extrem empfinde.
Eine Person, die eventuell halt einfach die Tatsache oder beziehungsweise das Geschehene kritisch hinterfragt. Und das Interessante ist, wenn ich mit Unternehmen spreche und wir über Azubis und Dualis sprechen oder Nachwuchskräfte insgesamt, die vielleicht über den Tellerrand hinausdenken sollen, gerade in Branchen, wo wir auch Innovation brauchen. Wir sprechen später ja nochmal darüber, was Innovation denn eigentlich bedeutet. Dann sage ich immer, ihr müsst den jungen Menschen zuallererst einmal eine kritische Grundhaltung beibringen. Denn zur Innovation gehört ja erstmal, den Status quo zu hinterfragen und über den Tellerrand hinauszudenken. Nicht nur A und B miteinander zu kombinieren, sondern vielleicht auch mal A und C oder A und F. Und als ich dann dein Buch gelesen habe, war ich schon so ein bisschen irritiert davon, weil ich dachte, okay, der großzügige Tim Draper, der Milliardär, der sein eigenes Vermögen nutzt, um jungen Menschen die Chance zu ermöglichen, in diese Welt reinzuschnuppern und da ja auch viel Geld reinsteckt, der will euch gar nicht wirklich zu kritischen Denkern und Denkerinnen entwickeln, sondern der möchte euch ja erstmal ein bisschen brechen, kann man sagen. Und am Ende des Tages vielleicht auch ähnlich wie in manch einem Militär zu folgsamen jungen Menschen machen, die seine eigene Strategie zu unterstützen. Warum ist es so wichtig, dass das Silicon Valley junge Menschen findet, die den Großen auf ihre Art und Weise nacheifern? Warum brauchen sie das, um an der Macht zu bleiben?
Ich glaube, einer der erfolgreichsten Exportprodukte des Silicon Valley ist genau dieser Mythos, der da halt eben aufgebaut wird, vom großen Genie, vom Einzelgänger, der das alles mit auf eigenen Schultern getragen, gestemmt, kultiviert hat. Das wird also sowohl in der Universität in Form von dieser Superhelden-Thematik immer wieder dargestellt, dass das Menschen sind, die Kräfte haben, die ein normaler Mensch eben nicht hat. Aber auch durch und durch mit diesem Mythos des Selfmade-Millionärs ja auch bekräftigt wird. Das findet ja auch bei uns in Deutschland natürlich sehr viel statt, dass man immer wieder auch in verschiedenen Magazinen jemanden als Kompliment quasi als Selfmade bezeichnet. Das stammt einfach davon, dass wir gelernt haben, dass wenn etwas Erfolgreiches passiert, dass der Mensch wahrscheinlich selber dafür verantwortlich war, dass dieser Erfolg irgendwie auch überhaupt in Erfüllung kommt. Und hier würde ich sagen, war der allererste Ansatz, den ich quasi so gelernt habe oder wo ich gebrochen wurde, dass mir das erstmal abgesprochen wurde. Weil, also ich würde sagen, jahrelang habe ich beispielsweise Sexismus gar nicht gesehen. Ich muss ehrlich sein, also auch von den ganzen Zeitungen und so, wenn ich gefragt wurde, wie ist es denn als Frau in der Tech-Branche, ich wollte das nicht richtig wahrnehmen, weil ich mich als einzelne Person verstanden habe. Und jede Kritik, die an mir geäußert wurde, wurde natürlich an mir als Einzelperson quasi ausgeübt. Weil wenn ich irgendwie auf ein Podest gestellt werde, dann möchte ich ja nur ich auf dieses Podest kommen. Und wenn ich kritisiert werde, dann bedeutet es, dass ich dafür gesorgt habe, dass ich irgendeine Niederlage irgendwie erfahre oder so. Und das führt dazu, dass man halt eben Gruppen nicht mehr sieht. Also die Gruppe Frau oder die Gruppe Menschen mit Migrationshintergrund oder die Gruppe Menschen mit Behinderung. Dass man diese Gruppierungen einfach so nicht betiteln möchte. Das heißt, es gibt dann auch keine Diskriminierung verschiedener Gruppen. Es gibt nur Menschen, die es auf eigene Faust nicht geschafft haben, wenn man dann über Erfolg spricht. Und das ist, glaube ich, einer der größten Sachen, die da quasi mir mitgegeben wurden im negativen Sinne, weil es dazu geführt hat, dass ich niemals systemisch über das Ganze nachgedacht habe, sondern es hieß eigentlich nur, dass Tim Draper ja in verschiedene Ideen investiert. Und was ist denn die Idee von Tim Draper? Es war nie, dass ich mich gefragt habe, was wollen denn eigentlich die anderen Investoren? Was ist denn deren Idee? Warum definieren die das alle gleich? Was bringt es ihnen denn, das super junge impressionable people, also wirklich Menschen, auf die man einen sehr nachhaltigen Einfluss auch haben kann, weil sie so jung kommen und noch nicht vorgefertigte Definitionen haben von Erfolg. Was bedeutet das denn für deren Macht, dass diese Leute herkommen und sie kennenlernen als absolute Superhelden und Stars? Ja, das hat dann echt dazu geführt, dass du hast gefragt, warum es so wichtig ist, dass die das glauben. Es ist so wichtig, weil wir letzten Endes Tim Draper auf ein Podest gestellt haben und für ihn dann Dinge bereit waren zu tun, die über unsere moralischen Grenzen quasi hinweggingen. Also für mich war es ganz sinnbildlich, dieses Huhn die Kehle aufzuschneiden. Für andere war es dann aber teilweise Software zu entwickeln, die dann im Militär genutzt wird oder Software zu entwickeln, die dazu geführt hat, dass verschiedene Menschen kategorisiert werden und dann eben beurteilt werden. Und da hat man schon ganz, ganz schnell gemerkt, dass die eigentlich von einem guten Ort gestartet sind, ganz oft. Und dann aber irgendwie in einem Modell gelandet sind, wo sie erstens auch nicht so viele Anteile am Ende gehalten haben bei diesen Unternehmen, die sie dann gegründet haben, als auch dann total in der Bedrulle waren, weil dann sehr viele Investoren, die dann getickt haben wie Tim Draper, ihnen dann reinreden konnten in die Entwicklung. Also das war dann gar nicht mehr nach ihrem Sinne, sondern viele haben dann gesagt, nach 10 Jahren, dass es sich angefühlt hat, dass sie jetzt in einen Burnout reinkommen, weil sie wollten eigentlich keine Arbeiter mehr sein in dem Sinne. Sie wollten ihr eigenes Unternehmen, ihren eigenen Mann oder ihre eigene Frau stehen, konnten das aber nicht, weil sie dann de facto eigentlich nur für die Investoren gearbeitet haben und diesem Druck unterlagen. Und ja, da kommen wir dann quasi schon zum Kern der ganzen Sache, warum das dann überhaupt so wichtig war, dass wir gebrochen werden.
Ja, du beschreibst also quasi, dass es zwei Urprobleme gibt oder beziehungsweise, dass es gerade auf zwei Ebenen wichtig ist, dass sie junge Menschen akquirieren. Auf der einen Seite natürlich auch, um einen politischen Einfluss zu haben, denn je mehr Menschen in der Gesellschaft deine Definition von Freiheit haben, umso mehr sind sie vielleicht auch auf politischer Ebene gewollt, da Menschen zu folgen, die vielleicht dieselbe Definition von Freiheit, und du hast ja eben schon erläutert, dass es eine andere Definition von Freiheit ist, die unter anderem Tim Draper verfolgt, umso einfacher ist es dann, diese eben auch in der Gesellschaft umzusetzen. Und langfristig, und das ist das, was du gerade gesagt hast, haben sie eben auch Einfluss, weil sie eben als allererstes schon an die Unternehmensanteile kommen und dementsprechend schon sehr früh entscheiden können, in welche Richtung sich ein Unternehmen entwickeln soll und welche moralischen Pfeiler es denn auch in einem Unternehmen gibt. Wie kommen wir denn aus dieser zweiten Bredouille, also mit den Unternehmensanteilen, wie kommen wir denn aus dieser Bredouille wieder raus, wenn wir ja eigentlich auch nicht wollen, dass zum Beispiel der Staat früh in Unternehmen investiert und so ja auch eigentlich Einfluss hat, weil irgendwoher muss das Geld ja kommen.
Ja, ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man jetzt groß denkt und großes Geld einsammelt. Ich würde mir nur wünschen, dass es natürlich mit mehr Aufklärung auch passiert. Also dieser Prozess, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Menschen wirklich, wirklich verstanden hätten, auf welche Reise sie sich da begeben, dass viele diese Reise nicht angetreten hätten. Einfach weil es einen sehr krassen persönlichen Freiheitspreis hat. Und mit Freiheitspreis meine ich, dass diese Hustle-Culture natürlich auch noch dazu kommt von Wochenende werden aufgegeben, ständig wird einem gesagt, ja, ihr müsst bereit sein, euch komplett aufzuopfern für das, was ihr hier leistet und tut. Ich glaube, was wichtig wäre, ist, dass man versteht, dass hier Unternehmen aufgebaut werden, die irgendwann systemisch so aufgebaut sind, dass es eine Art Alleinherrscher gibt, irgendwann an der Spitze. Und das kann in manchen Fällen der Investor sein, der dann halt viele Anteile hält. Oder das kann der Gründer sein, der dann sich vielleicht die Anteile später wieder aufkauft, weil er viel Geld gemacht hat und so weiter und so fort. Also diese Beispiele gibt es ja. Aber das, was ich dann so problematisch fand, war, dass hier so war, dass uns immer quasi empfohlen wurde, dass wir kleine Monopole gründen. Das heißt, es ging gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie eine Definition haben, dass es der Mehrheit der Menschen irgendwie gut geht, sondern die Investoren, die dann halt investiert haben, die haben nur in Ideen investiert, die ein Potenzial hatten, irgendwann ein Monopol zu werden. Und das sieht man auch an den Büchern, die auch immer noch, auch an teilweise deutschen Universitäten oder englischen, amerikanischen Universitäten empfohlen wird, wie das Buch von Peter Thiel, Zero to One, wo er im Prinzip sagt, hey, bei Zero bist du bei den Leuten, die irgendwie gegeneinander konkurrieren, über Preise irgendwie, die die Preisschlacht gewinnen wollen. Und wenn du auf die weitere Ebene One kommst, dann bist du auf der Ebene von Monopol, du hast ein Alleinstellungsmerkmal, du kannst deinen Profit so gestalten, wie du möchtest, es bleibt für dich am meisten übrig und das wollen wir sehen, denn wir wollen kleine Könige einfach haben. Also es ist so dieses Bild, was halt immer wieder gezeichnet wird und was uns halt jetzt auf die Füße gefallen ist. Also was wir ja merken, wenn wir Monopole haben, wie halt eben im Social-Media-Bereich oder im Logistikbereich, im Software-Bereich, dass wir als Gesellschaft zu viel zahlen. Also wir zahlen im Moment, um das einfach mal platt auszudrücken, mit unserer Demokratie gerade für diese Monopole. Genau.
Das Problem ist ja, dass diese Monopole ja erstmal sehr gut getarnt sind. Also wir haben jetzt schon mehrfach festgehalten, dass viele Gründerinnen und Gründer eine andere Definition von Freiheit im Silicon Valley haben. Und in deinem Buch schreibst du, dass Uber eigentlich in dem Kontext das beste Beispiel dafür ist, dass es hier nicht nach der Freiheit aller und der Demokratisierung von Mobilität geht, sondern dass es einfach um etwas anderes geht. Kannst du den Gedanken vielleicht nochmal an dem Beispiel vervollständigen?
Ja, also ich weiß nicht, wie sehr du in die Startup-Branche blicken konntest, aber ich habe jetzt schon richtig, richtig viele Pitch-Decks einsehen dürfen und auch selber schreiben dürfen. Und da fällt mir immer wieder ein Wort auf, was genutzt wird, nämlich das Wort demokratisieren. Also da wird etwas das ist ja eigentlich ein Wort, was in der progressiven Szene, wenn man so möchte, als positiv dargestellt wird, weil wir ja immerzu bemüht sind, die Demokratie zu schützen und so weiter und so fort. Und was man halt vor allem im beispielsweise im Education-Bereich dann gesehen hat, ist, dass wir auch immer wieder das Wort Demokratisierung von Bildung, Demokratisierung von Mobilität gesehen haben. Und jeder denkt sich natürlich erstmal, wow, cool, das heißt wohl, dass viele verschiedene Menschen nun Zugang haben zu diesen Services, oder? Und natürlich muss man erstmal sagen, ja klar, also Uber hat es geschafft, dass viele Menschen erstmal zu einem erschwinglichen Preis für sie Zugang hatten zu einer persönlichen Mobilität. Dass aber eben viele Menschen nicht sofort zu spüren bekommen, ist, dass wir erstmal wirklich von den Investoren quasi eingeladen werden. Also man dürfte sich eigentlich vorstellen, dass der Investor dich bei jeder Fahrt um 50% erleichtert in deinem Fahrpreis, weil er möchte, dass das Uber ja ziemlich groß wird und richtig schnell und aggressiv Marktanteile für sich sichert. Das heißt, für mehrere Jahre werden wir erstmal quasi als Kunden eingelullt mit sehr komfortablen Preisen. Wir merken, dass die Taxis irgendwie alt sind und nicht dahinterherkommen. Und da wird dann quasi auch eine Branche revolutioniert. Das sind die Worte, die Sie eben auch quasi wieder positiv konnotieren, anstatt zu sagen, eine Branche wird zerstört und hier werden Lebensgrundlagen quasi auch für viele, viele Menschen auseinandergebaut. Und vielleicht hier auch so persönlich, also da habe ich ein First-Row-Seat für diese ganze Veränderung bekommen, weil mein Papa Taxifahrer ist und ich dann auch jetzt einfach merke, wie aggressiv das in Deutschland teilweise der Fall ist, dass Uber versucht, Marktanteile hier zu sichern. Und also es ist wirklich... es ist für viele Menschen erstmal unverständlich, dass man sich über günstige Preise aufregt. Und ich bin jetzt letztens viral gegangen mit einem Video, was ich in Washington gedreht hatte, weil ich, und das hat so sehr viel Furore gesorgt, dass ich würde das gerne mal hier teilen und auch deine Meinung auch dazu hören. Ich bin nämlich in einen Lebensmittelladen reingegangen, Whole Foods in Washington, und ich habe dort gesehen, dass jedes Lebensmittel, was dort ist, ob Salz, Pfeffer, Haferflocken, mit einer doppelten Preiskennzeichnung ausgestattet waren. Es gab so einen Regular Price, beispielsweise $6 für Haferflocken, und dann gab es den Amazon Price unten drunter, wenn du Amazon Prime Member bist, dass du dann halt fast die Hälfte nur zahlen musstest oder halt also ordentlichen Rabatt bekommen hast. Und das war richtig gruselig, weil ich habe dann ein Bild gemacht, wie wirklich essentielle Lebensmittel einfach günstiger sind, wenn du eine, ich habe es so genannt, Tech-Membership hast. Also wirklich eine Membership für einer der Riesenmonopole, Riesenkonzerne. Und ich fand das so beängstigend, dass ich das dann halt eben geteilt habe und gesagt habe, ja, ich stand dann vor der Kasse und ich habe sogar versucht, an einen Prime-Member-Account zu kommen über eine Freundin. Ich habe sie gefragt, darf ich das mal kurz einmalig nutzen? Habe dann gemerkt, ich kann das nicht einmal mehr machen, weil Amazon das einfach ausgeschaltet hat, dass man seine Amazon Prime Benefits mit anderen Haushalten teilen konnte. Das heißt, man wurde quasi wie auch bei Netflix jetzt auch gezwungen, einen eigenen Account wirklich zu haben. Und ich konnte diesen Rabatt erstmal auch gar nicht accessen, weil ich hatte einen deutschen Amazon-Account. Also ich musste auch den vollen Preis zahlen. Das wurde auch gar nicht irgendwie mitbedacht, dass jetzt Touristen irgendwie kommen könnten und Lebensmittel kaufen. Aber ich finde, daran merkt man, was es eigentlich bedeutet, wenn man die Kritik quasi an in diesem Anfangsszenario schon stellt. Weil ich würde sagen, dass über 40% der Kommentare, die mir dann hinterlassen wurden, total angry Kommentare waren von libertären Leuten, die gesagt haben, verstehe ich das jetzt richtig, dass diese Frau sich aufregt über einen günstigen Preis? Verstehe ich das jetzt richtig? Sie sagt doch, man sollte affordable food haben, also man sollte erschwingliches Essen haben und Lebensmittelpreise. Und jetzt hat ein Unternehmen es geschafft, alles günstiger zu machen als seine Competitor. Und diese Frau regt sich auf. Und so wird halt eben diese Narrative verändert. Und man muss den Menschen erstmal erklären, hey, Das ist nicht aus gutem Willen passiert von Amazon. Die machen das nicht für euch, ihr lieben Kunden, sondern die wollen ja euch binden. Die wollen, und das ist auch nicht kostenlos. Also was viele Menschen dann nur sehen, ist, dass dieser Rabatt dann ja abgezogen wird an der Kasse. Aber effektiv musst du weitere $10 eigentlich im Monat zahlen. Ich glaube sogar $20, wenn ich mich nicht irre, damit du überhaupt diese Prime-Member-Benefits bekommst, nur für diese Lebensmittel. Das heißt, also am Ende sparst du nicht mal was, sondern du bist jetzt einfach nur offiziell Mitglied geworden von diesem Konglomerat. Und das ist es, was ich, glaube ich, den Leuten immer wieder weismachen möchte, dass Monopole nie gut sind für den Endverbraucher. Und dass, wenn jemand sagt, dass er oder sie Monopole haben möchte, weil das Innovation fördert, dann frage ich ganz schnippisch, ist das die Innovation, die ihr wollt? Eine doppelte Preiskennzeichnung bei Lebensmitteln? Wo ist hier die Innovation, die mir hier versprochen wird? Weil ich sehe eigentlich nur etwas, was mich als Verbraucher einschränkt.
Und dich langfristig eben an etwas binden soll. Voll das gruselige Beispiel, kannte ich tatsächlich auch nicht. Danke, dass du es teilst. Ich kann das nachvollziehen, also erstmal auf kurzer Strecke zu denken, so spare ich doch was, ist ja ein nices Angebot. Das kann ich nachvollziehen, dass viele Menschen diesen ersten Gedanken haben, also EndverbraucherInnen. Was ich allerdings ein bisschen merkwürdiger finde ich, dass auch ganze Staaten, also dass sie auf politischer Ebene teilweise ja denselben Gedanken zu haben scheinen. Und das finde ich dann irritierend. Kommen wir mal zu einem anderen Beispiel, das du im Buch auch nennst, und zwar Amazon Web Services, das heißt kurz AWS. Viele von den Zuhörenden kennen Amazon ja vor allem als Online-Marktplatz, also als digitales Geschäftsmodell, aber sie bündeln eben unter anderem auch ganze Märkte und zentrale Plattformen und das eben nicht nur für Einzelpersonen, sondern eben für staatliche Behörden und eben auch für das Militär. Und damit liegt die digitale Infrastruktur ganzer Länder ja am Ende des Tages in den Händen eines privaten Unternehmens. Das findet hier auf der Erde statt, aber auch da oben schon im Weltraum, im Weltall. Da ist Elon Musk ja auch unter anderem sehr aktiv. Welche Risiken siehst du hier oder beziehungsweise wie würdest du dieses Phänomen erklären, dass wir als Staat auf dieselbe Falle hereinfallen oder in dieselbe Falle tapsen, wie vielleicht so manch nicht so informierter oder kritisch denkender Endverbraucher?
Du hast so eine tolle Brücke geschaffen von dieser persönlichen Konsumentenebene zu diesem, wie das dann wirklich im Großen ausschaut. Muss ich mir eine Scheibe davon abschneiden. Oh, Moment. Ich habe mein Handy lautlos, aber natürlich am Laptop. Schwierig. So. Ich setze einfach nochmal neu an. Genau. Also, wir haben ja verschiedene Diskussionen die letzten Jahre auch gehabt, inwiefern wir jetzt mit der USA noch mehr arbeiten wollen oder nicht und wie wir damit umgehen, dass auch unsere Beziehung mit den USA ja immer, ich sage jetzt mal, angespannter wird. Und wir haben das vor allem auf verschiedenen Ebenen bemerkt, aber vor allem haben wir das halt eben bemerkt bei den großen Unternehmen, die Big Five, also quasi, ich nenne jetzt mal Microsoft als Beispiel, die in vielen Behörden beispielsweise auch die Software stellen. Und da macht sich eine Abhängigkeit zum Beispiel in Form von Abo-Gebühren ganz platt. Wir müssen Abo-Gebühren leisten dafür, dass wir die Services von Microsoft nutzen können. Also alles von Office zu, schieß mich tot, ich verwende gar nicht mehr Microsoft, aber alles, was da in den Behörden genutzt wird für Video, für Calls, für Kalender, für, ich weiß nicht, Datensammlung und so weiter, wird ja gestellt von diesem Unternehmen. Und da findet man quasi eine Abhängigkeit statt. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen nicht mehr so abhängig sein, dann ist natürlich die Frage, was ist denn die Alternative? So erstens, was ist die Alternative, auf die wir wirklich staatlich zurückgreifen können? Wo können sich die Behörden eine Software ins Haus reinholen, wo sie eben nicht mehr so viel zahlen? Und die letzten Jahre war das Argument so, dass diese Alternativen gar nicht so stark ausgeprägt waren. Das heißt, die hatten entweder nicht dieselben Features oder die waren nicht so schnell bereit, eingesetzt zu werden, oder sie waren nicht so gut im Handling, oder es hätte Bedarf, dass die Leute wirklich eine Einarbeitungszeit bekommen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und dann tappen wir quasi in die Falle, die du so schön beschrieben hast, dass wir sagen, ach Mann, holen wir uns doch einfach die schlüsselfertige Software von Microsoft ins Haus, weil wir kriegen vielleicht einen besonderen Mengenrabatt, weil wir kriegen vielleicht sogar verschiedene andere Features mit, an die wir erstmal gar nicht interessiert waren, aber die jetzt auch mitgeliefert werden. Ich denke hier an verschiedene KI-Applikationen wie Copilot, die einfach mit reingebuttert werden in die Software, die wir dann für die Behörden nutzen. Und da hört sich das erstmal total gut und attraktiv an, dass man sich halt eben auf diese Abhängigkeit erstmal einlässt. Das ist jetzt erstmal ja kein Zwang. Das ist erstmal eine freiwillige Entscheidung, wenn man so möchte. Und man lässt den freien Markt hier quasi die Hand. Nur haben wir jetzt halt eindeutig das Problem, du hast es mit AWS jetzt beispielsweise angesprochen, dass wenn sich jeder dann für dieses Produkt entscheidet, dass wir halt eben eine sehr, sehr großflächige Abhängigkeit haben. Und also für alle, die es nicht wissen, also Amazon Web Services macht halt super viel von, ich würde gerne ein anderes Bild noch zeichnen. Hier gern Cut kurz. Also, was viele nicht wissen, ist, dass AWS sehr viele Server betreibt, auf denen ein Großteil des Internets, also nicht das Internet selber, aber ein Großteil des Internets, als auch die Verwaltung, die Wirtschaft und auch die KI läuft. Und viele merken es nicht, weil es im Hintergrund stattfindet, aber so Behörden, Krankenhäuser, Banken, Streamingdienste, Startups, KI-Firmen, all das, die arbeiten im Hintergrund mit AWS. Das heißt, AWS ist nicht per se das Internet, sondern es ist ein großer Teil davon. Und würde AWS stehen bleiben, so würde auch ein großer Teil des Internets für uns nicht mehr begehbar sein, sage ich jetzt mal. Und wenn wir das so sehen, dann ist ja AWS ein sehr, sehr großer Teil der absolut essentiellen digitalen Infrastruktur. Also man stelle sich vor, das Kernproblem ist erstmal nicht so die Firma an sich selber, sondern das Problem ist, dass hier etwas privat kontrolliert wird, was aber von der breiten Bevölkerung fürs Leben gebraucht wird. Also stell dir vor, das Stromnetz oder das Wassersystem, das wird von einem einzigen Unternehmen privat kontrolliert. Wie sicher würdest du dich in diesem Land fühlen? Nicht so sicher. Wir haben das ja auch an verschiedenen anderen Unternehmen gemerkt, wie Cloudflare und so weiter. Wenn die einfach ausfallen, dann sind Millionen von Geschäfte sind dann einfach nicht mehr in der Lage, online ihre Produkte zu verkaufen. Auch ein Server, ähnlich wie AWS, beziehungsweise auch ein Dienst, der quasi das Internet für die breite Bevölkerung quasi so möglich macht, läuft auch bei sehr, sehr vielen im Hintergrund. Sehr viele Startup-Leute haben im Hintergrund Cloudflare laufen. Und es ist ein Unternehmen, das auch just durch Ausfälle quasi Schlagzeilen gemacht hat, weil wir dann gemerkt haben, das sind sehr viele Webseiten einfach nicht mehr accessible für uns alle. Und genau, und wenn wir sagen, okay, da ist etwas zu einem sehr starken Teil unserer Infrastruktur geworden oder einen sehr großen Teil unserer Infrastruktur geworden, dann haben wir ein Demokratieproblem. Denn hier sind wir dann vor vollendeten Tatsachen schon. Wir stehen vor einem Unternehmen, das etwas, was für unsere Demokratie absolut essentiell ist, kontrolliert, privat kontrolliert. Wie wollen wir das irgendwie eindämmen? Wie wollen wir da rangehen? Und da gibt es halt verschiedene Wege. Also da gibt es wirklich verschiedene Ebenen, wo halt die Kritik ansetzt. Und im Buch habe ich versucht zu zeigen, dass die Ebene einmal ist, dass man wirklich über die Unternehmensanteile rangeht und sagt, hey, wir geben nicht mal, Also wir geben diesen privat kontrollierten Unternehmen nicht einmal die Gelegenheit, ihre Macht weiter auszubauen, noch mehr Anteile an sich zu nehmen und vielleicht 100% des Internets komplett privat kontrolliert, privat zu kontrollieren. Oder wir gehen in die Begrenzung des Ganzen im Sinne von, okay, wenn sie das dann mehrheitlich kontrollieren, dann werden wir versuchen, in den Folgen und in den Konsequenzen reinzugehen und zumindest zu versuchen, ihre Macht einzudämmen durch Strafen oder wir versuchen, ihnen Angst zu machen, dadurch, dass wir verschiedene Gesetze erlassen, die halt eben ganz klar sagen, wie sie mit ihrer Macht umzugehen haben.
Also da besteht große Angst, eben weil diese Abhängigkeit besteht. Deswegen will man die großen Tech-Götter nicht verärgern. Wie wäre das mit den Unternehmensanteilen? Ja. Also wir können ja jetzt schon Unternehmensanteile von börsennotierten Unternehmen halten als Privatperson. Wären das dann ganze Staaten, die eben die Anteile halten würden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, da reden wir dann konkret darüber, über die Zerspaltung von Unternehmen. Das heißt, wenn wir merken, da ist ein Unternehmen zu groß geworden und hat ein zu großes Monopol, dann, wie bei Google, gehen wir in die Prüfung. Hat dieses Unternehmen wirklich ein zu großes Monopol, dass andere Competitor nicht mal mehr die Chance haben, gegen dieses Unternehmen anzutreten? Und beispielsweise bei Google hatten wir letztes Jahr eine sehr, sehr groß, ein sehr großes Gerichtsurteil, das gesagt hat, ja, Google hat im Suchbereich, also in der Search-Funktion, eindeutig ein Monopol. Und wir hätten auch das Werkzeug gehabt, Google aufzuspalten. Also in Europa haben wir davon jetzt leider nicht Gebrauch gemacht. Das hängt an den verschiedenen Lobbyorganisationen zusammen, die halt eben dann gesagt haben, die Tech-Unternehmen, die sind mittlerweile so groß wie mancher Staat. Wir müssen mit denen eigentlich auch so verhandeln wie halt mit Staaten. Und jetzt versuchen wir es halt eben durch große Strafen irgendwie hinzubekommen, dass diese Unternehmen einlenken. Aber effektiv gesehen hätten wir eigentlich in unserem Werkzeugkasten die Macht, diese Monopole aufzuspalten und zu sagen, okay, diese Unternehmen müssen wieder getrennt voneinander wirtschaften, sodass sie wieder in Konkurrenz zueinander stehen, sodass der Verbraucher über einen Preiskampf wirklich Vorteile auch bekommt. Aber im Buch habe ich dann eben beschrieben, dass die verschiedenen Acts, die wir halt eben haben, vom AI Act zu den Cloud Act und so weiter, dass diese Regeln zu kurz greifen. Sie gehen leider nicht an das Machtzentrum ran. Sie gehen leider nicht eben ran und verlangen, dass halt eben dieses Monopol aufgespalten wird, sondern es geht eigentlich nur um eine Begrenzung des Schadens am Ende. Nicht um eine Begrenzung des Machtausbaus, sondern um eine Begrenzung des Schadens. Und da sehen wir halt dann verschiedene Gerichtsurteile, wo sich jetzt auch Elon irgendwie jetzt total aufgeregt hat und gesagt hat, ja, was soll denn das? Also Gerichtsurteile, die auch, muss ich sagen, nicht mit voller Härte durchgesetzt wurden. Da wurden nicht die höchsten Summen auch überhaupt als Strafe formuliert. Und da regt sich halt eben Elon Musk schon jetzt sehr, sehr medienwirksam über Europa auf. Und hier kommen wir wieder dann zu dieser Kurzsichtigkeit, zu dieser Narrative, die dann aus dem Silicon Valley kommt. Europa ist nur am Regulieren, Europa ist nur am Bremsen. Anstatt dass wir sagen, hey, unsere Unternehmen können gar nicht florieren in einem Beet, was schon so verseucht ist. Also wir haben immer wieder Gerichtsurteile, wo auch sehr, sehr große Unternehmen wie ein Axel Springer Startup, was ist Startup, Unternehmen wie Idealo beispielsweise, ins Gericht geht und sagt, hey, liebes Gericht, zum allerersten Mal privatwirtschaftliches Unternehmen hier. Ich bin nicht die Europäische Union, sondern ich gehe persönlich zu euch und ich bitte euch zu sehen, dass mir das als Unternehmen unglaublich viel Leid bringt in Form von, wir werden nicht gesehen in den Google-Suchergebnissen. Hier gibt es hier hat sich Google quasi als allererstes Unternehmen immer wieder dargestellt. Das dürfen sie gar nicht. Und sie haben Recht bekommen, sie haben einer der größten Schadensersatzansprüche überhaupt rausgekämpft. Das war wirklich, that was the first. Also es war, das gab es so noch nicht. Und das hat mich letztes Jahr auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt, dass das Gerichtsurteil zugunsten von Idealo ausgefallen ist. Aber am Ende des Tages müssen halt immer mehr Unternehmen auch in Europa verstehen, dass sie diese Möglichkeit haben, zu klagen und zu sagen, wir können unsere Stimmen zusammentun, wir können sie poolen, vor allem mit solchen Gerichtsurteilen, weil sie quasi zeigen, was möglich ist. Weil jetzt, wo Idealo beispielsweise auf dieser Grundlage, auf der Grundlage des Digital Markets Act quasi sagen konnte, hey, unsere Sichtbarkeit wird eingeschränkt und das ist nicht gut für uns, haben jetzt auch Millionen anderer Unternehmen, die halt eben online ihre Geschäfte betreiben, die Chance einzuklagen. Und auf diese Klagewelle freue ich mich persönlich und auf diese neuen Summen, die dann auch im Raum stehen werden und an die wir uns auch erstmal gewöhnen müssen. Also alleine schon zu hören, dass Idealo auf 3,3 Milliarden Euro verklagt hat. Also das ist schon so eine große Summe, das hört man ja nicht jeden Tag. Da wird uns erstmal langsam klar, was da für eine Macht eigentlich dahinter ist und welches Recht da eigentlich ständig geschluckt wird von diesen großen. Und ja, genau. Und da merken wir dann halt eben auch, dass ich da nicht eine kommunistische linke Spinnerin bin, die dann halt eben irgendwie diese Tech-Elite kritisiert, sondern dass ich am Ende für etwas einstehe, für was ich nicht mehr einstehen wollen würde. Aber ich stehe dafür ein, dass wir am Ende ein kapitalistisches System wieder haben, weil gerade haben wir de facto ein Oligopol. Also wir haben ein paar wenige Anbieter, die den Markt regieren und ich würde gerne wieder zurück zu einem Ort kommen, wo viele verschiedene Anbieter ihre Produkte anbieten können, Kriterien. Ja.
Du hast gerade schon den AI Act angesprochen und deswegen würde ich wahnsinnig gerne nochmal mit dir über dieses Zauberwort KI sprechen. Mhm. Wir hören ja schon aus deinen ganzen Erzählungen heraus, dass die Tech-CEOs im Silicon Valley als große Weltenretter gezeichnet werden. Und eine Herausforderung, vor der natürlich jetzt viele Länder stehen, ist unter anderem der demografische Wandel und dass uns viele Arbeitskräfte, Fachkräfte fehlen. Die Lösung, die gezeichnet wird, ist, dass KI sämtliche Arbeitsplätze im Positiven ersetzen muss und ganz viele Menschen in Zukunft gar nicht mehr arbeiten müssen, sondern ihr Leben auf andere Art und Weise genießen können. Mhm. Jetzt haben wir schon gelernt, dass die CEOs im Silicon Valley im Zweifel eine andere Definition von Freiheit haben. Was bedeutet denn der KI-Boom vielleicht auch speziell für Europa und für den Arbeitsmarkt für die einzelnen Menschen?
Puh, da hast du es ein großes Thema angerissen. ich würde das gerne auf verschiedenen Ebenen einmal angehen. Vielleicht erstmal plump. Diese Narrative wird ja immer wieder gezeichnet, dass diese Entwicklung der KI unvermeidlich ist und dass die kommen wird, egal was man da jetzt versucht zu drehen, zu wenden, die KI wird kommen und sie wird uns alle überrollen. Das ist so ein bisschen die große Narrative, die da gerade aufgezeichnet wird. Und mal wird sie positiv gezeichnet, wie von einem Sam Altman, der dann sagt, ja, oder von einem Elon Musk. Sie haben genau. Von OpenAI, die dann ChatGPT auch gemacht haben und Sam Altman als auch Elon Musk, die zeichnen eben dieses Schlaraffenland von wir werden irgendwann nicht mehr arbeiten müssen, weil die KI alles machen kann. Und da gibt es dann dieses berühmt-berüchtigte Wort AGI, wo sie dann sagen, die Artificial General Intelligence, die wird kommen. Niemand weiß, was sie darunter genau meinen, aber es ist ein Platzhalter für unglaublich viele positive Dinge, die dann eben die KI machen kann, weil sie menschenähnliche Intelligenz hat und noch viel krasser anscheinend dann auch Zugriffe hat auf viele Dinge und viele Dinge für uns erledigen kann. Von bedingungslosem Grundeinkommen möglich machen, zu Gesundheitsdaten analysieren und einfach die komplette Menschheit optimieren. So viel dazu. Also man merkt schon auf jeden Fall bei mir, ich glaube dem Ganzen nicht. Ich verschreibe mich nicht diesem ganzen Fortschrittsversprechen, was da hier aufgebaut wird, weil der auch einfach nicht auf irgendeiner einheitlichen Definition fußt. Also sollte man in akademische Paper reinschauen, dann hat keiner dieser Menschen eine Definition von AGI. Das heißt, man weiß nie genau, was die eigentlich da hier genau für eine Welt aufzeichnen. Und aber auch unter diesem Vorwand, der nie klar definiert ist, wird aber auch Macht ausgebaut. Das heißt, es werden Deals gemacht zwischen Staaten, dass sie Datencenter subventionieren für eben diese großen Unternehmen, die halt eben diese Datencenter für ihre KI-Entwicklung brauchen. Das heißt, wir sehen immer mehr quer über den Globus verteilt, dass große Investitionen reinfließen darin, dass wirklich große Landstriche dann eingenommen werden und große Datencenter dort entstehen. Die Bevölkerung dort wird nicht vor Ort nach Zustimmung gefragt, ob sie denn diese Datencenter wollen. Wir merken, wie viel Wasser eigentlich hier auch genutzt wird, um diese Datencenter zu kühlen. Wir merken, wie hoch die Elektrizitätskosten sind für die Menschen vor Ort, die eben diese Kosten eben auch mittragen und mitteilen müssen. Also da kommen sehr viele negative Sachen auch zu, die irgendwie nicht so viel Beachtung finden in dieser ganzen Narrative. Und was du jetzt aber auch gesagt hast, ist, dass die meisten Menschen natürlich Sorgen haben, dass ihre Arbeitskraft quasi von der KI ersetzt werden kann. Und da merken wir auf jeden Fall, dass viele Arbeitskräfte schon ersetzt wurden in Amerika. Das heißt, hier, also diese Entwicklung allein schon von inwiefern wird KI in Unternehmen genutzt, da sehen wir den Trend sehr klar. Also da werden vor allem Menschen ersetzt, die in einen Job reinstarten. Das heißt, die KI ist meistens so stark wie ein Berufseinsteiger in der Analyse und kann da halt eben dafür sorgen, dass wenige Menschen eingestellt werden. Oder KI ist im Prinzip maschinelles Lernen. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert im großen Stil. Hier werden wir auch, glaube ich, sehr viele Einsparungen quasi sehen. Das ist erstmal für mich erstmal nicht so schlimm, weil dieses Argument könnte man bei jeder neuen Technologie bringen. Okay, neue Technologie kommt, es werden Menschen arbeitslos. Okay, seid's mal dahingestellt, das ist eine hohe Tragik für die Menschen, die dann davon betroffen sind, aber tatsächlich etwas, was wir historisch gesehen eher weniger vermeiden konnten. Aber was wir dann halt schon sehen, ist, dass es, es macht nicht so viel Sinn. So, es gibt viele Unternehmen, die jetzt dann so merken, wir haben beispielsweise KI eingesetzt und die machen dann den Schritt wieder zurück. Also Klarna ist zum Beispiel hier ein Beispiel. Die haben im Kundensupport all ihre Leute gefeuert und haben gesagt, okay, wir werden jetzt KI einsetzen. Und dann haben sie aber nicht die Ergebnisse erzielt, die sie wollten. Also diese Versprechungen von der KI, dass sie das jetzt alles vollautomatisiert machen kann, auf derselben Ebene, die kommt nicht. Das ist ein Beispiel, wo sie dann wieder angefangen haben, Leute einzustellen bei Klarna. Oder aber auch, man merkt, dass die Menschen generell von diesem AI-Slop, wie der genannt wird, einfach also müde werden. Das wird ja beispielsweise in Marketing benutzt, in der Kunst. Wir merken, dass KI quasi überall jetzt reingebuttert wird, wo man KI reinbuttern kann. Googeln ist nicht mehr googeln, sondern du befragst eigentlich direkt die KI. Du kannst dich gar nicht mal entscheiden, ob du das nutzen möchtest oder nicht. Viele Codezeilen werden mit KI geschrieben. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich gar nicht bewusst sind, welche Sicherheitsrisiken in ihren Apps mittlerweile sind, weil da keine Menschen mehr drüber schauen. Wir merken, dass da eigentlich die KI auch vor allem an Bereichen genutzt wird, die wir eigentlich so nicht haben wollen. Ich gebe dir ein Beispiel. KI im Polizeibereich beispielsweise. Hier wird eine KI beispielsweise verwendet, um die Polizeibeamten, um ihnen zu helfen, eine Person zu identifizieren. Es wird ein Bild gezeichnet von dem Menschen, der beispielsweise eine Bank ausgeraubt hat. Und dann wird basierend auf diesem Bild, werden verschiedene Vorschläge den Polizeibeamten gemacht. Und dann wird und dann heißt es, hey, diese 5 Personen aus dem Register matchen diesem Bild von diesem Bankräuber, was wir aus diesem Überwachungsvideo haben. Und unser System hat herausgefunden, dass der größte Match mit Punkt, mit Person A ist beispielsweise. Und wir haben bereits jetzt beispielsweise in Chicago einen Fall gesehen, wo die Beamten das einfach blind absegnen. Das heißt, obwohl man quasi immer wieder betont, wir brauchen einen Human in the Loop, also einen Menschen, der über alles nochmal hinweg sieht, was die KI hier bestimmt, merken wir, dass auch der Mensch selber so viel Bias hat, dass ein System besser funktioniert als er selbst, dass sie das einfach absegnen. Und dann hat man später die zwei Bilder gesehen und die hatten keine große Ähnlichkeit. Also hier hat die Maschine ganz klar einen Fehler beispielsweise gemacht.
Und was ist dann passiert? Wurde die Person verhaftet?
Die Person wurde auf jeden Fall für ein paar Tage in deren Prison quasi verhaftet und hat dann halt einfach ein ganzes Gerichtsurteil quasi, also basierend auf diesem Foto und dieser Ähnlichkeit des Fotos, musste es quasi einen ganzen Gerichtsprozess erstmal durchstehen. Und in manchen Fällen war es so, dass die Person dann auch noch über eine KI ein Vorschlag für ein, wie lange er im Gefängnis sitzen sollte oder wie lang oder wie krass das Urteil ausfallen sollte, bekommen hat. Und da hat man dann auch gesehen, okay, da ist auch wieder Rassismus in diesen Urteilen drin oder in diesen Vorschlägen drin, weil die KI sich ja nur aus historischen Daten irgendwie raussuchen kann, was eine schwarze Person beispielsweise für ein Urteil bekommt. In anderen Fällen war es so, dass die Person echt krass darum kämpfen musste, dass man noch einmal einen Blick auf diese Bilder wirklich wagt, um zu sehen, hier hat die KI einen Fehler gemacht, ich schaue doch gar nicht so aus. Und dann wurden sie wieder freigelassen, aber erst nachdem sie wirklich dann aus ihrem Leben gerissen, ins Gefängnis gesteckt wurden und dann einen Anwalt überhaupt organisieren mussten, aus eigenen Stücken heraus. Und wie wir wissen, ist das ja nicht bei jedem möglich. Also da merken wir, dass einfach Fehler schon passieren in verschiedenen Bereichen, die einfach an das Leben rangehen. Also das ist nicht mehr nur so ein Spaß, wo man sagt, okay, ich frag mal ChatGPT, wie viele Es im Wort Beere drin ist, sondern diese Fehler passieren dann halt wirklich auf Lebensebene. Sag ich mal. Und das ist für mich etwas, was tragisch ist. Wir merken, dass das eben nicht nur in den USA passiert, gerade anhand dieser Beispiele bei der Polizei in Chicago, sondern dass es eben auch bei uns in Deutschland jetzt immer mehr gang und gäbe ist, dass wir KI in unsere Behörden reinbetten und ihnen die Entscheidungsmacht geben wollen, zu entscheiden, wer jetzt beispielsweise als Gefahr eingestuft wird oder wer jetzt jemand ist, der vielleicht als Gefahr für einen Terrorismus oder sowas angeschwärzt wird, alleine durch unsere ganzen Diskussionen rund um Palantir. Also wir benutzen Palantir in Bayern beispielsweise schon in unserer Polizeibehörde. Es ist eine abgespeckte Form, es ist anders, aber es ist immer noch Palantir, es ist immer noch ein Unternehmen.
Das musst du jetzt aber erklären. Was ist Palantir und wem gehört das?
In Deutschland haben wir eine sehr, sehr große Diskussion rund um die Einführung des Unternehmens Palantir beispielsweise in unsere Behörden. Palantir ist ein Unternehmen aus den USA, die machen vor allem Datenanalyse und sehr viel operative Steuerung über, sie nennen es Entscheidungsunterstützung, aber halt eben, was ich gerade gezeigt habe, sind so quasi Vorschläge, sind Mindmaps, die man sich vorstellen kann, die sie eben von großen Datenmengen machen, die sie sich von offiziellen oder inoffiziellen Orten eben zusammenbasteln und zusammenstecken und dadurch dann halt eben Muster erkennen. Und Palantir wird gerade im Moment auch sehr stark im Militär eingesetzt, bei Staaten, bei Geheimdiensten, in der Polizei, bei Großkonzernen. Und was viele auch nicht wissen, ist tatsächlich auch im Gesundheitsbereich, beispielsweise in Großbritannien, da werden diese Technologien auch im Gesundheitssektor benutzt, um dort die Patienten zu kategorisieren. Das heißt, wir haben eine Logik, die uns eigentlich bei KI nicht fremd erscheint. Das ist erstmal die Logik von, wir haben große Datenmengen, die werden irgendwie kategorisiert, dann priorisiert und dann werden daraus Muster abgeleitet, die uns Dinge über die Personen oder Personengruppen sagen sollen, die wir vielleicht vorher nicht wussten. Und der Gründer ist tatsächlich ein Mann, der sehr lange auch in Deutschland gelebt hat, gewisser Herr Karp. Und sein größter Unterstützer bzw. Investor ist Peter Thiel. Also den kennen wir ja schon aus anderen quasi Verzweigungen. Der hat eben mit diesem Unternehmen ins Schwarze getroffen, sage ich jetzt mal, und hat quasi über seine Verbindung zu US-Sicherheitsbehörden und über eine frühe Finanzierung der CIA hat er dann halt eben geschafft, dass er Palantir auch eben auf einen sehr erfolgreichen Weg gebracht hat. Und was dann halt eben Palantir so besonders gemacht hat, ist, dass sie Schnittstellen bekommen haben, die andere Unternehmen erstmal so nicht bekommen haben. Und das macht sie eben so wertvoll. Das heißt, was jetzt vor allem möglich ist mit Palantir, ist, dass die Polizei noch mehr in die Mustererkennung rein investieren kann und noch mehr quasi herausfinden kann, fast schon so Leute unter Generalverdacht stellt, weil sie so viele Daten über diese Menschen sammeln kann, dass dann halt jeder potenziell in diesem Palantir-Konglomerat erstmal eingenistet wird als Datenpunkt und dann halt eben bewertet werden kann, ob sie eine Gefahr für die Menschheit sind oder nicht. Und da ist jetzt die große Diskussion. Das habe ich jetzt mal so mal dargestellt. Das ist die große Diskussion. Braucht die Polizei überhaupt so eine Software? Braucht sie nicht vielleicht an anderer Stelle Unterstützung? Ist Palantir die einzige Art, wie wir an solche Funktionalitäten kommen? Müsste es ein US-Unternehmen sein? Kann es nicht ein deutsches Unternehmen sein? Und das sind so viele Ebenen, so viele Graubereiche, in die man halt eben reinblicken kann, die ich versuche auch in dem Buch klarzumachen, dass ich enttäuscht bin, dass wir so bereitwillig einfach in die Arme von Palantir gegangen sind.
Also in Großbritannien bedeutet das dann im Gesundheitssektor, dass Palantir oder die KI darüber entscheidet, welche Patienten priorisiert behandelt werden?
Also da geht es dann um die Patientenakten und dann die Daten, die dort eingespeist werden, die dann natürlich die Versicherungen nutzen, um zu entscheiden, was oder welcher Patient jetzt welche Unterstützung bekommt oder nicht. Das heißt, es werden sogenannte Dashboards erstellt, die dann eben klar sagen, okay, dieser Patient hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, weil er schon mal an Diabetes erkrankt ist, irgendwie dann mit 80 bettlägerig zu werden vielleicht. Also dann werden diese Connections hergestellt und basierend auf dessen wird dann ein Score meistens vergeben bei diesen einzelnen Profilen, die dich dann direkt automatisiert in einen Bereich reinstecken, in den du vielleicht gar nicht gehörst. Vielleicht, also man stelle sich vor, auch in Deutschland passiert das ja, mag man ja immer wieder hören, dass verschiedene Falschdiagnosen gestellt werden oder dass man halt eben verfrüht vielleicht in, man denkt, dass, hey, diese Person hat eine Krankheit oder sie wurde geheilt und das wird nicht vermerkt oder es wird, es wird von vornherein gar nicht erst kommuniziert. Das wäre ja das Schlimmste, wovon viele Menschen jetzt ausgehen müssen, dass sie gar nicht mal überhaupt an verschiedene neueste Therapieformen rankommen, weil sie einfach auch von vornherein nicht so gesehen werden, dass sie da rein sollten. Und das passiert halt, also jetzt abgesehen von Palantir, mit jeder KI. Also jede KI macht genau diesen Mechanismus möglich. Dieses Kategorisieren, Automatisieren, Priorisieren, Sortieren und dann Mustererkennung zu beschreiben. Und ich frage mich, ob du dich dabei beispielsweise wohlfühlst. Also im Bildungssektor hatte ich ja ein Beispiel. Bei uns in Deutschland wird nach der vierten Klasse, nach Gymnasium, Hauptschule, Realschule entschieden, da ist noch ein Mensch dahinter, da kann man mit dem Menschen noch reden, ob da diese Empfehlung gerechtfertigt ist oder nicht.
Und auch da regen sich ja schon viele auf.
Genau, weil diese Menschen ja auch schon Rassismuserfahrung hatten oder beziehungsweise vielleicht den Menschen nicht so richtig gesehen haben oder gestresst waren oder was auch immer. Und jetzt stelle man sich vor, dass diese Lehrerin sich auf eine KI berufen kann. Ja, nee, die KI hat festgestellt, dass der liebe Matthias dem Lernpfad nicht ganz so schnell folgen konnte wie seine anderen Mitschüler. Und das führt halt eben dazu, dass er nicht an diese XY-Empfehlung rankommt. Und das ist halt crazy, weil dann werden halt Potenziale verkannt, die ein Mensch per se noch hätte, da wäre der Mensch noch reingegangen. Aber da wird dann so eine Logik reingebracht von, wir überwachen jetzt jede Person. Und mit Überwachen meine ich eigentlich halt so dieses Tracking. Da wird jede Person getrackt. Und da wird der Mensch nicht mehr so richtig dahinter gesehen. Und das ist für mich persönlich ein Problem. Also ich bin eindeutig auf der Seite von, wir brauchen keine Kooperation mit Palantir. Im zweitschlimmsten Falle gibt es genug deutsche Unternehmen, die das auch machen können. Da hat das Manager-Magazin beispielsweise 5 Unternehmen gefragt, die genauso diese Funktionalitäten hätten, aber es im Moment nicht eben wie Palantir nutzen, sondern eher im Lebensmittelbereich. Und die meinten, ja, wir wurden gar nicht erst gefragt von der Regierung, ob wir denn überhaupt einspringen könnten. Und da wird man dann halt schon hellhörig. So, warum werden diese Unternehmen gar nicht gefragt? Wieso ist da dieses Interesse so groß?
Ja, krass. Also wir sehen hier, entstehen auf jeden Fall verschiedene Abhängigkeiten. Ich bin vorhin an der Stelle hängen geblieben, als du gesagt hast, dass KI besonders Berufseinsteigende ersetzen werden. Und das ist eigentlich symbolisch für ein Grundproblem, was ich häufig mit KI in Zusammenhang bringe. Und zwar spuckt uns KI zwar relativ einfach die Antworten aus, aber wir verlernen halt die Denkwege. Also die Denkwege dazwischen gehen verloren. Und genauso gehen dann in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, wenn wir die Berufseinsteigenden rausstreichen, natürlich auch die Lernpfade verloren, die sie brauchen, um dann ein paar Jahre später eine Führungsrolle oder eine andere Rolle einzunehmen. Die gehen dann genauso verloren. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten, wenn wir eben eine kritisch denkende, demokratische Gesellschaft bleiben wollen. Diese Folge ist hier ausgeartet, viel länger geworden, als ich dachte. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich packe dein Buch in die Shownotes für alle, die jetzt Blut geleckt haben und weiter reingehen wollen in dieses Thema und deine kritischen Gedanken dazu hören wollen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir, vielen, vielen Dank.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.